Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo, und in dieser Woche reisen wir durch eine Boomregion auf der Welt, und zwar Westafrika. Wir besuchen die Popstars in Nigeria, wir schauen auf die Hexenverfolgung in Togo und durchleuchten die Geschäfte der Extremisten in Mali.
Die sind bis heute in Gao, das kann ich dir versichern. Die Islamisten sind allgegenwärtig. Und ich kenne ihre Geschäfte. Ich weiß, was sie vorhaben. Sie wollen Mali zu einem islamistischen Staat machen, damit ihr Business endlos weitergeht. Sie verkaufen Schnee. Das ist ihr Geschäft. Kokain.
Mehr zum Drogen- und Waffenhandel in Mali hört ihr in dieser Woche hier im Weltzeit-Podcast in unserer Westafrika-Woche. Und die wollen wir starten mit dem Senegal. Von dort sind 2016 rund 10.000 Menschen in die Europäische Union gekommen, auf der Suche nach besseren Perspektiven für ihr Leben. Gleichzeitig sind aus senegalesischen Gewässern auch viele Tonnen Fisch nach Europa gekommen, gefangen durch Fangflotten der EU-Staaten. Wie Fischfang und Migration am Beispiel des Senegal zusammenhängen, hat Jenny Marenbach recherchiert. Und ihre Weltzeit beginnt mit einem Projekt der deutschen Bundesregierung zur Steuerung von Migration. Und dabei geht es um eine Internetseite, die auch an Senegalesen in Deutschland gerichtet ist.
www.buildyourfuture.net/Senegal.
Sie möchten in Ihr Heimatland zurückkehren? Wenn Sie nicht genug Geld haben, um ein Ticket zu kaufen, können Sie die Reisekosten bezahlt bekommen und 200 Euro erhalten. Falls Sie mit Familienmitgliedern zurückreisen, können diese pro Person auch 200 Euro bekommen. Und Kinder unter 12 Jahren jeweils 100 Euro für die Rückreise.
Und wer bezahlt das?
Also hier steht im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, und ausführen tut es die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also die GIZ.
Haben Sie in Deutschland Asyl beantragt? Ziehen Sie den Antrag zurück und Sie erhalten zusätzlich 1.200 Euro. Oder ist Ihr Asylantrag abgelehnt worden? Wenn Sie schnell nach Senegal zurückgehen, können Sie 800 Euro bekommen.
Das klingt nach viel Geld für eine schnelle Rückreise.
Und dazu noch beste Perspektiven.
In den nächsten 15 bis 20 Jahren wird im Senegal die Wirtschaft voraussichtlich weiterhin wachsen. Hierfür werden viele ausgebildete, professionelle Fachkräfte benötigt. Seit einigen Jahren gibt es aus den folgenden Gründen einen wirtschaftlichen Aufschwung im Land. Die politische Situation hat sich verbessert. Die soziale Stabilität ist aufgrund vieler sozialer Projekte auch im Bereich Berufsbildung erkennbar. Außerdem tragen die Entwicklung einer modernen Infrastruktur und des wirtschaftlichen Wettbewerbs auch dazu bei.
Hier beschreibt die Internetseite also einen Aufschwung, aber stimmt das auch?
Vous savez ce qui va se passer? J'ai personnellement travaillé sur une étude prospective sur les 20 ans à venir.
Sie wollen wissen, was passieren wird? Ich arbeite gerade an einer Studie, die auf die nächsten 20 Jahre im Senegal guckt. Es wird ein demografisches Wachstum geben und die Ressourcen werden weniger werden. Mit den klimatischen Veränderungen und den politischen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Staat entwickelt wirklich Strukturen, die die Energie des Landes in Produktivität umsetzen. Oder, und das ist wesentlich wahrscheinlicher, alles bleibt, wie es gerade ist. Der soziale Druck wird steigen. Es wird weniger Fisch geben, mehr Konkurrenz, Spannung und Instabilität. Soziale Instabilität und politische Instabilität für uns und unser Land. Betrug, Raub, Unsicherheit, Terrorismus, Armut begünstigt alle diese Faktoren.
Das war Koulibaly Bakary von Greenpeace. Von ihm hören wir später noch mehr.
Um mehr über die Möglichkeiten im Senegal zu erfahren, besuchen Sie uns im Deutsch-Senegalesischen Zentrum für Jobs, Migration und Reintegration.
Bonjour, Madame. Bienvenue dans le Centre Sénégalo-Allemand.
Herzlich willkommen im Deutsch-Senegalesischen Zentrum für Jobs, Migration und Reintegration. Mein Name ist Joreria Ndaye. Ich bin die Koordinatorin des Zentrums und werde Ihnen eine kleine Führung geben.
Maintenant, je vais vous faire une présentation de l'espace.
Jore Riandaye ist Anfang 40. Sie trägt eine dunkle Hose, Bluse und empfängt mich in einem unscheinbaren Gebäude, mitten in einem typischen Viertel der senegalesischen Mittelschicht in Dakar. Hierhin hat mich die deutsche Internetseite buildyourfuture.net geführt. Von hier aus will die deutsche Bundesregierung Migration aus dem Senegal steuern. Die Möbel sehen noch wie neu aus. Die Farbe an den Wänden ist frisch. Das Zentrum hat erst Anfang des Jahres eröffnet. Es hat sich auf die Fahnen geschrieben, Rückkehrern zum Beispiel aus Deutschland Hilfestellungen zu leisten, über Möglichkeiten der legalen Migration nach Europa zu informieren und bei der Jobsuche zu helfen. Auch vor den Gefahren der illegalen Migration soll gewarnt werden. Dafür fördert die deutsche Bundesregierung diese Anlaufstelle im Senegal bis 2020 mit immerhin 1,3 Millionen Euro.
Hier ist das Büro von Madame Miria. Sie ist gerade im Gespräch mit einem unserer Kunden. Er hat an einem Workshop zum Thema Gesundheit teilgenommen und jetzt wollen sie darüber reden, wie es für ihn weitergeht.
Erstmal geht es darum, vorzustellen, was wir machen, welche Aufgaben wir haben, unser Aufgabenspektrum. Und erstmal geht es auch darum, dass die Person, die zu uns kommt, auch sich vorstellt und auch ihr Projekt auch beschreibt, wenn das Projekt schon steht. Und wenn das noch nicht steht, geht es darum auch, dass sie und dass wir das zusammen auch definieren, sodass wir danach im zweiten Schritt auch so einen Aktionsplan erstellen.
Projekt, Aktionsplan, Aufgabenspektrum. Um was geht es dabei eigentlich?
Also zum einen ist damit gemeint, dass Menschen mit Migrationsabsichten, die weg wollen, erstmal Informationen darüber bekommen, was sie zum Beispiel für Papiere brauchen und auch was für ein Sprachniveau sie brauchen. Da kann dann schnell bei rauskommen, sie müssen noch einen Sprachkurs machen und dann werden ihnen auch Möglichkeiten für Sprachkurse aufgezeigt, zum Beispiel im Goethe-Institut von Dakar. Leider ist es aber auch so, dass so ein Sprachkurs im Goethe-Institut schnell 200 Euro kostet und das ist ungefähr so viel, wie ein Senegalese im Monat verdient. Man kann sich also schon die Frage stellen, sind diese Informationen wirklich hilfreich für die Leute oder sind sie nicht auch einfach dazu da, um abzuschrecken, weil wer kann schon ein ganzes Monatsgehalt in einen Sprachkurs stecken? Und ich habe auch versucht, genau das mit den Kunden zu besprechen, aber leider habe ich keine Erlaubnis bekommen, tatsächlich im Zentrum mit den Kunden zu sprechen. Das hat mich etwas irritiert, aber die haben mir gesagt, das Zentrum hat eben gerade erst aufgemacht und man könnte noch keine richtigen Ergebnisse und Erfolge präsentieren und wollten auf jeden Fall vehement nicht, dass man im Zentrum mit den Kunden spricht. Eine Stunde später. Vor dem Zentrum für Jobs, Migration und Reintegration spreche ich einen jungen Mann an, der gerade zu einem Beratungstermin angereist ist. Wir verabreden uns für ein Gespräch in einem Restaurant am selben Abend. In einer trubeligen Hähnchenbude treffen wir uns einige Stunden später wieder. Ibrahima verdrückt einen Hähnchenburger mit Pommes. Vor ihm liegt sein Lebenslauf und verschiedene Bewerbungsschreiben. Er ist vor 2 Wochen aus Italien zurückgekommen und präsentiert seine frisch erworbenen Sprachkenntnisse.
Ich war zum ersten Mal in Europa. Ich habe da eine Ausbildung zum Lederschneider gemacht. Im Senegal war ich an der Uni. Ich habe Finanzen und Buchhaltung studiert. Vor 5 Jahren habe ich mein Studium abgeschlossen und dann einige Praktika gemacht. Mit der Buchhaltung hatte ich auch schon einiges an Arbeitserfahrung. Nach dem Praktika wollte ich eine Anstellung finden und mir ein Leben aufbauen. Aber Jobs sind schwer zu bekommen. Ich habe die Lederschneiderei von meinem Vater gelernt. Es ist ein traditioneller Beruf in meiner Familie. Als ich im Internet die Anzeige für die Ausbildung in Italien gesehen habe, habe ich meine Papiere hingeschickt und Glück gehabt.
4 Monate Ausbildung bedeutete auch 4 Monate ohne Tiboudienne, das senegalesische Nationalgericht. Weit weg von seiner Frau, der gerade geborenen Tochter und, was Ibrahimas Gesichtsausdruck folgend besonders gravierend erscheint, seinen 7 Schafen. Stolz öffnet er den Reißverschluss seines selbstgenähten Lederrucksacks und holt sein Handy mit Fotos von seinen Lieben raus. Die Schafe habe er so vermisst wie andere ihren Hund, erklärt er. 4 Monate Florenz. Und das alles mit einem Lohn von gerade mal 900 Euro. Am Ende hat es Ibrahima sogar geschafft, sich eine gebrauchte Nähmaschine zu kaufen.
Bei uns gibt es eine Weisheit, die besagt, der Euro und der westafrikanische Franc sind nicht dasselbe Geld. Wenn jemand in Europa, sagen wir, 1.000 Euro im Monat verdient, hat er für senegalesische Verhältnisse das Gehalt eines leitenden Angestellten. Er kann sich ein Haus bauen und gut mit seiner Familie leben. Das ist die Realität. Aber Europa ist eben nicht das wahre Leben. Wir haben hier unsere eigene Kultur.
Freunde und auch Mitglieder seiner Familie haben Ibrahima geraten, auch ohne Aufenthaltsgenehmigung in Europa zu bleiben. Doch von einem Leben in der Illegalität hält der 23-Jährige nichts. Nach seiner Rückkehr hat er vom deutsch-senegalesischen Migrationszentrum gehört und schnell einen Termin vereinbart.
Ich habe ein Projekt rund um die Lederschneiderei. Ich muss dafür ab und an nach Italien reisen und Materialien einkaufen. Im Zentrum habe ich versucht, Informationen dazu zu bekommen. Die Dame hat mich eben nach meiner Mailadresse gefragt und mir versprochen, mir einige Informationen zusammenzustellen, die ich brauche.
Aber Ibrahima kann sich in letzter Instanz auch jeden anderen Beruf in Europa vorstellen. Auch mit einem geringen Verdienst würde er seinen Vorstellungen von einem guten Leben näher kommen.
Ich habe keine außergewöhnlichen Ambitionen im Leben. Ich will einfach ein ruhiges Leben mit meiner Familie. Leider konnte ich bislang kein Grundstück kaufen, auf dem ich bauen kann. Ein Haus und genug Geld für die alltäglichen Ausgaben. Und das Leben wäre schön.
Und was fehlt dir dafür?
Eine gute Arbeit. Nichts Unglaubliches. Einfach eine gute Arbeit.
Ibrahimas Geschichte steht wahrscheinlich für viele engagierte junge Leute, die ihm was erreichen wollen, im Senegal, es dort nicht so einfach ist, deshalb versuchen, nach Europa zu kommen. Was wäre er denn für ein Typ, wenn er einfach aus Europa kommen würde?
Ach, ich glaube, er wäre einfach so ein ganz normaler Reihenhausbesitzer. Er ist so ein ganz solider Typ gewesen, der halt irgendwie Bilder von seinem Kind gezeigt hat und von seinen Schafen. Und halt, der wollte einfach nur sein Leben richtig leben und hat einfach totalen Stress damit gehabt, dass er keinen Job bekommen hat. Was eine gute Arbeit sein kann und wie sich die Definition davon gerade verändert, das ist besonders eindrücklich am Fischereihafen von Joal Fayou zu sehen. Der Senegal besitzt einige der fischreichsten Gewässer weltweit. Der Strand von Joal ist über und über mit den zerbrochenen Schalen von Muscheln übersät. Reste der Fangmengen, die hier für den Export nach Asien weiterverarbeitet werden. Hunderte bunter Pirogen, also Einbaumboote, schaukeln auf dem Meer. Fischer und Händler tummeln sich am Strand. Mittendrin erwartet mich Abdou Karim Sall, Präsident der Gemeinschaft der Kleinfischerei im Senegal, um das bunte Chaos zu erklären.
Donc on est à Joal Fayou. C'est un village de pêcheurs.
Wir sind hier in Joal Fayou, einem Fischerdorf und der größten Anlegestelle von ganz Westafrika. Wir verschiffen über 150.000 Tonnen Fisch von hier jährlich. Die Fischer, die gerade ankommen, sind gestern Abend losgefahren. Gleich fährt eine neue Schicht raus. Hier am Strand siehst du neben den Fischern auch die Frauen, die den Fang weiterverarbeiten. Der gesamte Hafen wird von uns Fischern selbst organisiert. Ich zum Beispiel bin Fischer, aber auch Generaldirektor der Zone. Da drüben sind die Hallen zur Weiterverarbeitung. Dort wird der Fisch getrocknet oder geräuchert. Die Laster dort drüben sind bis oben hin beladen. Sie bringen den Fisch in die unterschiedlichsten Regionen des Senegal. Und da drüben ist die Europahalle. Alles, was nach Europa kommt, wird dort gesammelt und von uns kontrolliert. Kalamaris, Tintenfisch, Thunfisch, Dorade.
Joal hat an die 55.000 Einwohner. Fast alle leben vom Fisch, seit Generationen. Abdul Karim muss sich deshalb mit seiner Organisation immer intensiver um die Nachhaltigkeit der Fischbestände kümmern. Denn in den letzten Jahren haben die Fischbestände aufgrund von illegalem Fischfang drastisch abgenommen. Immer mehr Fischer sehen sich in ihrer Lebensgrundlage bedroht. Mit weitreichenden Auswirkungen. Die Arbeiten rund um die Kleinfischerei tragen zum Einkommen von 600.000 Menschen bei. Das ist jeder sechste Arbeitnehmer im Senegal. Jungen Menschen fehlt es an Perspektiven, sagt Abdou Karim. Viele verließen Joal nicht selten in der Hoffnung, in Europa bessere Arbeitsmöglichkeiten zu finden. Dabei sei die Europäische Union selbst maßgeblich für die Überfischung der Gewässer verantwortlich, ist Abdou Karim Sall überzeugt.
Zuerst gab es die Sklaverei, dann die Kolonisation. Und seit der Unabhängigkeit herrscht heute eine neue, verdeckte Form der Sklaverei. Schau dich um. Alle Materialien, die du hier siehst, kommen aus Europa. Die Motoren, die Maschinen, der industrielle Fischfang, alles, was eine Überfischung möglich macht, kommt aus Europa.
Tout ce qui fait que la surexploitation existe vient de l'Europe.
Motoren und Maschinen sind eine Sache. Aber weit entscheidender für die Überfischung im Senegal sind die riesigen Fischereiflotten der EU-Staaten, die weit draußen vor der Küste die Bestände leerfischen. Zwar gibt es Abkommen und Verträge über die zugelassenen Fischmengen, die EU bezahlt der senegalesischen Regierung aber vergleichsweise geringe Millionenbeträge für das Recht, in ihrer 200-Meilen-Zone zu fischen. Studien legen nahe, dass die EU-Staaten gerade mal 23% des von ihr gefangenen Fisches auch deklarieren. Also weit mehr Fang, als sie dürften. Wie die Auswirkungen von Überfischung im Alltag aussehen, erfahre ich von Ahmed und seiner Crew, die mich auf ihre nächste Tour mitnehmen. Mit aller Kraft schieben sie die bunte Piroge ins Meer. Der Wind bläst stark. Die Stimmung unter den Männern ist gedrückt. Vor wenigen Tagen sind Fischer bei Demonstrationen gegen illegalen Fischfang ertrunken. Ahmeds kleiner Bruder ist unterdessen ins Wasser gesprungen und nestelt an dem Netz herum.
Er verteut das Netz.
Wenn das Netz gut befestigt ist, beginnen die Fischer mit rhythmischen Bewegungen auf das Boot zu klopfen. So treiben sie die Fische nach und nach in die Netze. An Tagen wie diesen, wo Wind und Überfischung einen guten Fang besonders schwer machen, machen sich die Fischer gegenseitig mit Liedern Mut. Doch beim Einholen sind nur wenige Fische im Netz. Ahmed und seine Crew sind konsterniert. An diesem Tag werden sie mit Glück jeder mit knapp 1000 westafrikanischen Francs nach Hause gehen. Umgerechnet rund 1,50 Euro. Zurück am Strand spreche ich nochmal mit Abdou Karim Sall, dem Verbandschef der Kleinfischerei, über den illegalen Fischfang.
Quand on parle de pêche illicite, on parle de l'Union européenne. Les Africains ne peuvent pas faire de pêche illicite. On n'a pas de groom, on n'a pas de moyens de le faire.
Wenn wir von illegalem Fischfang reden, dann sprechen wir dabei über die Europäische Union. Die Afrikaner haben überhaupt nicht die Boote, um so weit draußen solche Mengen zu fangen. Und die EU weiß, dass wir bislang auch nicht die Möglichkeit einer transparenten Kontrolle haben. Wenn sie uns wirklich helfen wollten, wüssten sie schon wie. Sie müssten aufhören, schön zu reden und sich klaren Kontrollen stellen.
Das Verhalten der EU-Staaten ist eine Sache, aber andererseits haben sie ja auch Verträge gemacht mit der Regierung des Senegal. Und da würde mich schon interessieren, wie dann deren Rolle gesehen wird. Denn zu solchen Verträgen, die im Zweifel schlecht sind für die Senegalesen, gehören ja auch mal zwei.
Das ist auch eine wichtige Frage. Und dazu ist es wichtig, sich klarzumachen, dass die EU einfach einer der wichtigsten Handelspartner vom Senegal ist und dass diese beiden Handelspartner sich aber bei Verhandlungen eben nicht auf Augenhöhe treffen, sondern dass die EU halt eine wesentlich stärkere Verhandlungsposition hat und die nutzt sie auch ganz klar zu ihrem Vorteil aus oder zu ihren Gunsten. Und gerade die Frage dieser Fischereiabkommen bezieht sich nicht nur auf den Senegal, sondern auch auf die angrenzenden Länder um den Senegal herum.
Si vraiment ce qui a été signé.
Wir Kleinfischer können die Situation nicht wirklich beeinflussen. Wir kommen mit unseren Booten nicht so weit raus. Wir können nicht sehen, was sie alles wirklich fischen. Die Boote der EU legen weder hier ab noch hier an. Sie fahren direkt zurück nach Europa. Und von objektiven Beobachtern kann man nicht sprechen. Jemand kann nicht von der EU angestellt werden und sie gleichzeitig kontrollieren. Das müsste alles im Hafen von Dakar geschehen. Aber die großen Boote steuern ja nie einen Hafen an. Es müsste ein Kontrollgremium geben, das aus Fischern, dem Staat und nichtstaatlichen Organisationen besteht.
Im nächsten Jahr wird das Fischereiabkommen zwischen dem Senegal und der Europäischen Union neu verhandelt. Die Westafrika-Abteilung von Greenpeace kämpft seit Jahren für eine starke Verhandlungsposition. Im Hauptquartier in Dakar treffe ich Koulibaly Bakary, den Pressesprecher der Kampagne Océan. In einer groß angelegten Aktion haben er und ein Team aus Greenpeace-Aktivisten mit der Erlaubnis der Regierung mehrere Hochseeboote kontrolliert und dabei signifikante Verstöße gegen offizielle Abkommen festgestellt.
Wir versuchen, Grenzen zu verschieben und so lange Druck aufzubauen, bis wir ans Ziel kommen. Diese Expedition hat der ganzen Welt gezeigt, was auf den Booten passiert. Und alleine das hat enormen Druck auf den Staat und die handelnden Akteure ausgeübt. Während unserer Kontrollen ist der illegale Fischfang stark zurückgegangen.
Für Koulibaly Bakary von Greenpeace ist auch die Frage von Migration letztendlich mit der Verwirklichung fairer Handelsbeziehungen verbunden.
Die EU hat eine große Verantwortung im Senegal, denn sie ist unser größter und ein privilegierter Handelspartner. Wenn die EU morgen entscheidet zu sagen, wir arbeiten mit euch unter der Voraussetzung, dass die Ressourcen gerecht verteilt werden und es eine länderübergreifende Überwachung der Bestände gibt, dann würde der illegale Fischfang sofort sinken. Und wenn der illegale Fischfang sinkt, haben die Fischer wieder mehr in ihren Netzen. Sie können von ihrer Arbeit leben und brauchen nicht mehr nach Europa auszuwandern.
Auswandern oder bleiben im Senegal? Wie diese Frage die EU-Staaten mit beeinflussen, hat Jenny Marenbach für die Weltzeit im Senegal recherchiert. Mein Fazit wäre, wer möchte, dass weniger Menschen aus den afrikanischen Ländern eine bessere Zukunft in Europa suchen, sollte dafür arbeiten, dass die afrikanischen Staaten bessere Verträge abschließen können, zum Beispiel mit den EU-Staaten, um so ihre Ressourcen zu behalten und möglichst viel daraus zu machen. Ich bin André Zanto, sage danke fürs Zuhören. Soweit der erste Teil unserer Westafrika-Woche. Morgen geht es um Hexen in Togo bei meiner Kollegin Ellen Hering, die jetzt neben mir sitzt, und dabei ist nicht Karneval gemeint.
Nein, und Hexen will ich jetzt aber auch mal in Anführungsstrichen sehen, weil das sind Kinder, um die es da geht, die werden beschuldigt, Hexen zu sein. Das ist übrigens weit verbreitet, geht um Togo in diesem Fall, aber das gibt es weltweit, dass eben der Glaube ans Böse da regiert und die Kinder werden beschuldigt, weil sie, ja, weil irgendein Unglück, an irgendeinem Unglück sollen sie schuld sein, wie zum Beispiel Ernteausfälle oder Krankheiten, und das hat ganz böse Folgen für die.
Die hören wir dann morgen im Weltzeit-Podcast. Bis dahin.